Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel.
Eine neue Folge Face to Face, let's talk about aesthetics. Heute mit Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel
und Dr. Patricia Ogilvy. Ich sehe gerade doppelt.
Mein alter Ego.
Ja, was viele vielleicht gar nicht wissen ist, ihr seid Zwillinge und ihr seid beide in der Dermatologie tätig, ästhetisch schon seit sehr, sehr vielen Jahren, 25 Jahre. Ihr wart aber nicht immer zusammen, wenn ich das im Vorfeld richtig recherchiert habe. Ihr seid beide wissenschaftliche Nerds, das teilt ihr miteinander. Wann, liebe Patricia, ist denn die Entscheidung für dich gefallen, in die Dermatologie zu gehen? Ich glaube, das war nicht von Anfang an so, oder?
Nee, aber witzigerweise, wenn wir uns vergleichen, unsere Entscheidungen sind so unabhängig gefallen, wie Zwillinge sich eben überhaupt zu irgendwas unabhängig entscheiden. Also wir waren an unterschiedlichen Universitäten. Das heißt, wir haben unsere Ausbildung gar nicht zusammen gemacht, haben beide Medizin studiert und haben dann auch an unterschiedlichen Labors geforscht. Und ich kam so gegen Ende des Studiums schon auf die Idee, ich würde gerne Dermatologie machen, über die damalige neu berufene Chefin der Hautklinik in Würzburg, die mich sehr beeindruckt hat. Und weil die sehr wissenschaftlich eben gearbeitet hat, dachte ich, das ist eigentlich ein cooles Fach,
wo man... Und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, dass man über so charismatische Persönlichkeiten ja dann oft für ein Fach begeistert werden kann. Das waren inhaltliche Dinge, die schon da auf den Nährboden gestoßen sind oder gefallen sind bei uns, aber... Bei beiden war es dann eine Person, die das Fach so repräsentiert hat, dass wir gedacht haben, so wow, okay,
die das Feuer
da sollte man nochmal drüber nachdenken.
Ja, vor allem so in der ganzen Breite, ja. Also das war eine sehr solide klinische Ausbildung, aber eben auch eine absolute Spitzenwissenschaft. Und die Haut ist einfach ein wahnsinnig zugängliches Organ, um daran Forschung zu machen. Und das war mein Motivator. Ich wollte eigentlich immer in der Forschung bleiben. Meine allererste Doktorarbeit, die ich dann abgebrochen habe, war in der Patho. Und das war eigentlich die Richtung, in die ich gerne gehen wollte und habe dann nochmal gewechselt in die Biochemie. Und habe dann in der Dermatologie klinisch da sofort eingefädelt eigentlich, ja.
Also erstmal in der ganz normalen Dermatologie und dann kam irgendwann die Leidenschaft für die Ästhetik?
Nee, witzigerweise hatte ich das große Glück, ich habe 95 angefangen, also das ist genau 30 Jahre her, und bin da direkt mit auf ein Projekt gesetzt worden zur Rekrutierung, also Einschließen von Patienten zu helfen, zur ersten Botulinumtoxin-Zulassungsstudie in Deutschland überhaupt. Die wurde damals mit der Neurologie zusammen gemacht. Und das war die Zeit, wo das überhaupt noch nicht in der Ästhetik in Deutschland eingesetzt
wurde. Da wusste doch noch keiner irgendwas davon.
Es war gegen übermäßiges Schwitzen und wir haben uns so hinter vorgehaltener Hand erzählt, boah, in Kanada machen sie das gegen Falten im Gesicht. Also das war damals mehr oder weniger zufällig aus der
klinischen Forschung. Die sind schon ein bisschen crazy da auf der anderen Seite.
Naja, und witzigerweise habe ich damals gesagt, also deutsche Frauen niemals eine Spritze gegen Falten, das kommt nicht. Also ich hätte es ehrlicherweise nicht vorhergesehen und dann kam es natürlich. Also das war mein erster Kontakt mit Botulinumtoxin, mehr oder weniger zufällig aus der klinischen Dermatologie heraus. Und das hat sich eigentlich seitdem eben nicht mehr verloren.
Und da hast du jetzt auch schon den richtigen Teaser auf unsere heutige Folge gegeben mit deutsche Frauen niemals Botulinumtoxin. Hier in Deutschland mag man ja die Natürlichkeit eigentlich schon immer sehr, sehr gerne in der ästhetischen Behandlung. Zumindest ist das meine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil das Gros der Patientin, den sieht man das ja eigentlich gar nicht wirklich an, wenn es gut gemacht ist, dass sie sich begleiten lassen. Jetzt gibt es aber tatsächlich diesen Trend zurück zur Natürlichkeit, back to nature. Jeder möchte sich wieder in sich selbst finden. Wie siehst du das? Also du hast ja auch ein Faible, einen sehr starken psychologischen Faible in diese Richtung und setzt dich sehr mit diesem Thema auseinander. Ist das richtig, was ich gesagt habe, dass mein Empfinden war, dass die deutsche Patientin, der deutsche Patient eher die Natürlichkeit bevorzugt und dieses andere eher ein Social-Media-Hype gewesen ist? Oder gab es schon immer diese zwei Lager?
Also ich denke, da muss man wirklich differenzieren. Wissenschaftlich gesprochen haben wir keinen primären Wahrnehmungssinn für Natürlichkeit. Ja, die Natur musste das ja auch nicht erfinden, dass wir was erkennen, was nicht Natur ist. Das hat sie sich ja gar nicht vorstellen können, dass wir das mal machen. Wofür wir einen Sinn haben, ist, da stimmt irgendwas nicht. Ja, also wir gucken auf was drauf und das ist wie so eine Errormeldung ans Gehirn.
Irgendwas ist da anders.
Genau, und deswegen heißt das, was die Patienten, Patientinnen, Betroffenen eigentlich sagen wollen, ist, sie wollen nicht unnatürlich aussehen. Das ist aber was anderes als natürlich, weil natürlich hieße ja quasi dem natürlichen Verfall und der Veränderung willenlos sich überantworten. Das wollen die meisten ja tatsächlich nicht, die sich überhaupt gedanklich damit beschäftigen. Deswegen ist es echt interessant, sich systematisch zu überlegen, wie kann man denn robust wissenschaftlich sowas wie natürliches Outcome überhaupt messen. Dafür gibt es eigentlich keine Messmethode und wir haben...
Wenn ich ganz kurz dazwischen gehen kann, weil du ja gefragt hast, Franziska, was wir so an der Rückmeldung durch Nachfrage unserer Patientinnen über die 20 Jahre merken. A, war es mal diese Zurückhaltung, überhaupt etwas machen zu lassen? Also die Hemmschwelle oder diese erste Initiierungsschwelle scheint höher gewesen zu sein als zum Beispiel in Amerika. Und jetzt hat man eher als die Bitte nach Natürlichkeit sogar die Anfrage, kann man es so machen, dass man unbehandelt aussieht, ja?
Dass man, aber trotzdem super.
Ja, dass man okay. So eine konservierende oder auch korrigierende Strategie erbittet oder anbietet, die dann aber niemanden erkennen lässt, dass man überhaupt was machen lassen hat. Und das war eigentlich ein durchgängiges Motiv. Ich werde es nie vergessen, Patrice, wir waren dann zusammen im Tennisclub und wurden da von einer amerikanischen Mittennisspielerin, einer Freundin als oh, these are my Botox Doctors vorgestellt und wir haben uns so angeguckt und dachten so, oh, das würde jetzt eine deutsche Patientin nicht so in der Öffentlichkeit über uns sagen. Die hatten einfach eine andere Offenheit schon immer dafür, standen, oder es ist sicherlich ein Stereotyp, aber generell hatte man den Eindruck, unsere ersten Patientinnen in den ersten Jahren wollten nicht unbedingt Werbung dafür machen, dass sie sich bei uns ästhetisch behandeln lassen haben.
Du hast ja gerade das kulturelle Thema angesprochen, ne? Und Patrizia, also ihr seid ja beide weltweit unterwegs und du bist eigentlich permanent, ich folge dir ja bei Instagram und ich sehe dich ständig als Referentin irgendwo auf den Bühnen dieser Welt stehen, du kommst sehr viel rum. Es gibt auch kulturelle Unterschiede, oder? In Sachen ästhetische Sichtweise, also, und Natürlichkeit.
Natürlich, das, was als normal empfunden wird, ist davon konditioniert, was man ständig sieht. Ja? Deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass wir mit allem, was wir machen, zur Normalisierung dessen beitragen, was wir als normal empfinden. Ja? Und wenn man sich optisch nur noch in einem Gebiet bewegt, wo man sich 50.000 Instagram-getunte Bilder anguckt, dann nimmt dein Gehirn das natürlich als die Normalität wahr. Es ist ja auch eine Frage des, in der Verhaltensbiologie nennt man das Stimulus. Ja? Das ist der Eindruck, mit dem du dein Gehirn exponierst, ja, das, was du dir zeigst, das nennt man Stimulus. Stimulus und dann gibt es eine Reaktion. Mhm. Und wenn man sich mal realistisch anguckt, in einem normalen, analogen Leben, wie viele neue Gesichter sieht man eigentlich am Tag? Ja, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel nimmt, sieht man vielleicht ein paar Gesichter, ansonsten kommt man an seinen Arbeitsplatz und da sind 4, 5 Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die kennt man seit Jahren.
Familie.
Und das ist es dann. Und die Familie, da kommen wir später noch drauf, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Leute, die einen kennen und auch in der Veränderung kennen, ist ein interessantes Messsystem übrigens. Aber das analoge, normale Leben, wie es früher war, bestand eben aus einer relativ niedrigen Stimulusfrequenz. Und was Social Media jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die Gesichter extrem sind, aber was das allein schon verändert, ist die Frequenz, mit der wir Gesichter sehen. Da sind auf einmal vor dem Aufstehen schon, das erste ist der Blick ins Phone und auf Insta mal schnell durchswipen, hat man schon mal ein paar hundert Gesichter gesehen. Das ist eine übernormale Aussetzung von diesem Reiz. Und natürlich trägt das dazu bei, dass ich dann aufstehe, ungeschminkt in den Spiegel gucke und denke, hups, also dafür
da muss was passieren. Was.
Und ja. Das, also um es mal jetzt ein bisschen ganz praktischer, wenn du durch die Fußgängerzone oder über den Münchner Stachus gehst, dann siehst du eine Bandbreite von verschiedenen Lippenproportionen, die in unserem Kreis hier eben so die üblichen sind. Oder so war es zumindest
vor 10
Jahren. Genau. Und bei Instagram hast du natürlich schon mal eine Vorauswahl und die auch noch in einer ganz, ganz hohen Frequenz. Und schon hat sich in dir ein anderes Normalbild festgesetzt. Und dann guckst du in den Spiegel und denkst so, nee, also meine Lippen, die sind einfach viel zu schmal.
Und genau das haben interessanterweise gerade amerikanische Kollegen auch publiziert. Ja, die haben sich diese Typologien, das ist eine ganz interessante Klassifizierung der Lippenformen durch verschiedene Altersgruppen und ethnische Gruppen vorgenommen. Die ist in mehrere Sektoren der Lippe eingeteilt und haben dann so Typologien, Oberlippe, Unterlippe, gebildet. Und das ist einfach breit gestreut in der Natur und haben sich dann angeguckt, was kommt raus bei den am häufigsten gewünschten Unterspritzungsergebnissen. Und dann sieht man, findet da eine wahnsinnige Verengung statt. Ja? Da kommen dann zwei Typologien im Wesentlichen raus von einem ursprünglichen Typenspektrum von 8 verschiedenen Kategorien von Lippentypen. Das haben die sehr, sehr systematisch ausgewertet. Das heißt, wir, die, die das machen, verengen die Wahrnehmung künstlich auf etwas. Das heißt, die, ja, in der Biologie würde man sagen, wir verengen die Biodiversität der Ästhetik.
Und das wäre so eine Studie, die könnten wir dann auch noch in die Shownotes setzen. Ja. Für die, die da nochmal nachlesen wollen, das ist ein Zitat, was man dann in den Shownotes findet und in die Publikation nochmal reinlesen kann.
Suche ich gerne raus. Du hattest ja gerade, die Lippe ist ja so das klassische Beispiel, Russian Lips, Duck Face, hast du nicht gesehen. Denke ich auch, also ich denke mir auch immer, wenn ich diese ganzen Profile der Influencerin sehe, es ist ein Must-Have, jetzt eine aufgespritzte Lippe zu haben. Aber es gibt doch auch Proportionen, die optimal für eine Lippe sind. Also die gibt es ja rein objektiv, richtig? Also ich glaube, die Unterlippe muss immer ein
bisschen größer sein. Denkst du an den goldenen Schnitt oder an
zum Beispiel goldener Schnitt?
Phi-Formel. Aber es ist, so wie Patricia sagt, von Ethnie zu Ethnie auch unterschiedlich.
Unterschiedliche also Schönheitsideale.
Absolut, nicht nur Schönheitsideale, sondern auch von der Natur mitgebracht, gibt es in anderen Ethnien tatsächlich auch das 1:1, Oberlippe zu Unterlippe.
Absolut. Und dann im Extremfall hatten wir auch schon Anfragen hier, weil wir auch plastische Gesichtschirurgien unter unserem Dach haben, zum Lip Shrinking. Ja, also
natürlich,
ja, selbstverständlich. Okay. Also in bestimmten, vor bestimmtem ethnischem Hintergrund ist natürlicherweise eher eine sehr große Lippe und da gilt es als schöner, die ein bisschen zu normalisieren. Das war übrigens auch ein Problem bei einer klinischen Zulassungsstudie für einen Lippenfiller, die ja immer versuchen, möglichst breite ethnische Repräsentanz einzuschließen. Hauttyp 4 und 5, das sind sehr dunkelhäutige Patientinnen, haben tendenziell eher voluminösere Lippen und die quasi in angemessener Weise da drin zu repräsentieren, war schwierig, weil die einfach gar kein Bedürfnis nach mehr Lippenvolumen hatten. Ja. Nein, aber was ich sagen will, ist, die Lippe ist natürlich in besonderer Hinsicht nicht nur ethnisch, sondern auch im Lebensverlauf und der damit spezifischen Veränderung des Gesichtes von besonderer Bedeutung, weil die Lippen im Gesicht auch ein Signal für die Wahrnehmung von Fruchtbarkeit sind. Nicht kulturell als Fruchtbarkeitssymbol, sondern tatsächlich ein biologisches Signal.
Evolutionsbiologisch.
Und dann muss man jetzt mal zurückgehen auf die ganz primäre Wahrnehmungspsychologie und die Verhaltensbiologie. Und da wissen wir, dass wir in einem Bruchteil von einer Sekunde, es sind 200 Millisekunden, das kann man messen. Alles, was dann noch kürzer ist, wird erratisch. Dann ist es nicht mehr präzise und nicht mehr reproduzierbar. Aber mit 200 Millisekunden Gesichtsbild zeigen, sind die Probanden dann auch bei dem gleichen Ergebnis, wenn man das 5-mal hintereinander macht. Ja? Also in einem Wimpernschlag weniger als eine Sekunde entscheiden wir im Wesentlichen 3 Dinge. Das ist eine grobe Alterseinschätzung, männlich-weiblich. Das ist sehr binär, ob man das jetzt will oder nicht. Die Erstentscheidung ist sehr binär.
Binär erklären wir, das heißt entweder oder, ja oder nein, schwarz
Frau oder
weiß,
Mann. Mittlerweile binär, gibt es ja wesentlich mehr Formen
der Auswahl Identifikation. Von, zwischen zwei Dingen ist binär, ja. Dann steckt die 2 auch mit drin. Und das dritte ist eine Attraktivitätswahrnehmung und die ist interessanterweise, oder Healthiness kann man das im Englischen, in der englischen Fachliteratur auch als allgemein gesund, die ist nicht unbedingt abhängig vom Alter. Auch ganz interessant, das ist ein häufiger
von
Fehler.
Von was ist sie dann abhängig?
Der lange, können wir gleich drauf kommen, der ist in vielen Studien gemacht worden, auch viele Kosmetikstudien vor allem, die fragen, um wie viele Jahre jünger sieht derjenige denn aus, gleichsetzend, dass das auch die Intention ist. Es gibt eine Verbesserung der Attraktivität, ohne dass man jünger aussieht. Dazu haben wir eine interessante Studie gemacht. Und das sind die 3 wesentlichen Entscheidungen, die man sofort trifft. Und was da eben eine Rolle spielt, sind im weiblichen Gesicht eine gewisse Fülle der Lippen, weil die einfach unter Östrogeneinfluss sichtbarer sind im Lippenrot, als dann, wenn das Östrogen abgefallen ist. Und das Östrogen abgefallen ist, zeigt im Prinzip keine,
ist nicht mehr fertil,
keine Fortpflanzungsfähigkeit mehr.
Und deswegen am Ende des Tages kommt es darauf an, sich den richtigen Fortpflanzungspartner zu suchen. Und das ist ja eine ganz alte oder ganz ursprüngliche evolutionsbiologische Maßgröße auch dann für Attraktivität, wenn man es jetzt mal im Deutschen so nennen will, was im englischsprachigen Healthiness
da heißt. Da stellt sich mir aber persönlich die Frage, wenn ich das jetzt alles so höre. Ich dachte immer, man macht sich die Lippen größer, weil man das selbst schön findet. Aber steckt das dann auch in uns als Frau so drin? Oder machen wir das dann eigentlich nur, um dem anderen Geschlecht gut zu gefallen? Ach, weil die Männer reagieren ja auch auf volle Lippen. Also im Umkehrschluss.
Also da spielt dann neben dem rein biologischen natürlich das soziopsychologische Moment eine Rolle, was im gesellschaftlichen dann als normalisierter Trend sich breit macht. Ich habe das auf dem Vortrag damals ja so gesagt, wir denken immer, Evolution ist etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Evolution ist ein sich immer noch abspielender Prozess und wir sind Teil dieser Evolution. Und mit allem, was wir machen.
We make evolution.
Ja, und mit jeder Veränderung, die wir vornehmen, weil das Gesicht einfach ein wesentlich wichtiger Bestandteil dieser ganz schnellen ersten Wahrnehmung ist, mit jeder Veränderung, die wir wahrnehmen, beeinflussen wir auch, wie etwas als normal in der Zukunft wahrgenommen wird.
Da gibt es auch schon relativ alte und interessante Untersuchungen, da wurden College-Studierenden ganz viele Bilder gezeigt von auch immer wieder gleichen Personen, an denen künstlich durch Computermanipulation
Photoshop, glaube ich, ne?
In geringstem Maße Proportionen verändert wurden. Und da sieht man, dass die Wahrnehmung in dem Fall, nenne ich es jetzt mal attraktiv, nicht attraktiv, zwischen attraktiv und als nicht attraktiv empfunden, umschwenkt bei einem Millimeter zu viel in der Lippe.
Und da kommen wir jetzt auf das Thema, wo Patricia sagt, das besprechen wir gleich. Was lässt denn ein Gesicht natürlich attraktiv auf uns wirken? Was sind denn da die Attribute?
Also Natürlichkeit und Attraktivität sind jetzt eben nochmal zwei verschiedene Dinge. Attraktivität kann man durch so eine Selektionsexperimentansatz ganz gut untersuchen. Ja? Da zeigt man einfach zwei Bilder und sagt, welches ist attraktiver. Ja? Bei Natürlichkeit fängt schon methodisch das Problem an, welche Frage stellt man denn überhaupt? Ja? Weil man sollte nicht, wissenschaftlich ist es nicht sinnvoll zu fragen, was sieht denn natürlich aus, sondern was wir, das haben wir damals gemacht in diesem Experiment, wir haben Patienten, das waren auch nicht manipulierte Bilder, sondern es waren tatsächlich behandelte Patientinnen und haben dann, und das muss man biostatistisch ausrechnen lassen, wie viele Bewertungen man braucht. Das Entscheidende ist, man braucht unabhängige Betrachter. Und in dem Fall waren es 500. Wir haben statische Bilder und Videos auswerten lassen von 500 Independent Observers. Ja? Wir sprechen von OROs, Independent Observer Rating Outcomes. Haben die das angucken lassen, haben das nach Alter, nach Attraktivität, nach Geschlecht musste es nicht sein, es waren alles weibliche Bilder. Aber dann haben wir gefragt, die Fragestellung, welches der beiden Bilder könnte manipuliert sein? Mhm. Also im Prinzip, auf Englisch würde man sagen, unnoticeability of change, die Nichtwahrnehmbarkeit von einer künstlichen Veränderung. Nur wenn der unabhängige Betrachter das eigentlich behandelte Gesicht nicht eindeutig identifizieren kann, als das ist das Behandelte, können wir davon ausgehen, dass das im Prinzip
in Anführungszeichen natürlich
the closest we can come to naturalness. Mhm. Ja, also das die nächste wissenschaftliche Näherungsmessung an Natürlichkeit, die wir bisher so haben. Nicht funktioniert, wenn man den Behandler fragt, sieht das jetzt natürlich aus? Ja, das ist eben das Problem. Ja, da sitzt jemand, der selber schon auf der Kurve so ein bisschen ins andere Orbit unterwegs ist und sagt, das sieht total natürlich aus. Ja, das ist eben nicht Natürlichkeit.
Könnt ihr euch erinnern, dass mal, komme ich jetzt gerade drauf, weil wir schon über Lippen und Natürlichkeit gesprochen haben, dass es mal eine Kandidatin, ich weiß, dass du nicht ganz so viel GNTM geguckt hast wie ich in den letzten Jahren.
Du schon? Ich auch nicht.
Doch, auch nicht?
Ach, nein.
War mir gar nicht so bewusst. Dann könnt ihr euch nicht an Elsa erinnern. Elsa ist vor 2-3 Jahren ausgeschieden, hat kein Foto bekommen, weil ihr eben gesagt wurde als Begründung, ihre unterspritzten Lippen würden sie nicht mehr befähigen, authentische Emotionen auszudrücken.
Da sind wir beim Thema Mimik dann, oder? Also
es
beeinflusst ja auch unsere Mimik, wenn wir behandelt sind.
Das ist natürlich nicht belegbar. Das ist einfach nicht belegbar. Das ist auch keine, dazu gibt es keine, zumindest nach meiner Kenntnis, keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Aber was man natürlich weiß, anders jetzt als bei den Fillern, über die wir jetzt gesprochen haben im Wesentlichen, dass man durch die Beeinflussung der Mimik durch Botulinumtoxin nicht nur die Wahrnehmung des Äußeren, das Gegenüber natürlich verändert, sondern dass auch die eigene Emotion tatsächlich beeinflusst wird.
Also eine Rückkopplung zu
genau, diese,
dem eigenen
ja, genau, Empfinden. Diese Facial Feedback-Hypothese, dass man, und das führt ja zu hochinteressanten Möglichkeiten, auch ja psychische Persönlichkeitsschwankungen, Störungen, Erkrankungen durch Botulinumtoxin positiv zu beeinflussen, zum Beispiel so Borderline-Persönlichkeiten, weiß man, und das kann man sehr gut nachlesen in hochspannenden Untersuchungen.
Auch Studien dazu.
Ja, hochspannende, sehr, sehr valide und hochpublizierte Studien, die zeigen, dass man, wenn man die mimische Muskulatur an der Stirn und an der Zornesfalte entspannt durch die Injektion von Botulinumtoxin, diese Befeuerung einiger Hirnareale ein bisschen beruhigt und dadurch diese Persönlichkeitsstörung positiv beeinflusst.
Also man könnte jetzt aber nicht nur durch eine Botulinumtoxin-Injektion das Problem beheben, aber begleitend kann man das durchaus einsetzen? Oder?
Gut, bei anderen psychischen Erkrankungen wird das ja auch in Phase-3-Studien schon konkret mit und ohne Psychotherapie untersucht. Da wird es sicherlich auch in Kürze Zulassungen zu geben. Ne?
An der Stelle ist wichtig, ganz, ganz, ganz präzise zu sein. Diese Wirkung, das ist wahnsinnig spannend, ist tatsächlich ausschließlich zu zeigen für die Behandlung der Zornesfaltenregion. Und zwar nur da. Es gab eine kleine Arbeitsgruppe, die haben das noch nicht publiziert. Ich habe das als Vortrag gehört auf einer nerdigen Konferenz, die heißt Toxins, da geht es nur darum. Eine französische Arbeitsgruppe, die haben depressive Patienten. Und das muss man auch betonen. Es ist eine ganz andere Ausgangsbasis, wenn man bei Patienten anfängt, die schon eine Störung haben. Die Psychologen oder Psychiater nennen das eine negative Valenz. Ja, das heißt, deren Grundstimmungslage ist eine andere als die große, gesunde Population. Ja. Mit einer negativen Valenzstörung in die Studie rein und die haben die gleiche Dosis, Botulinumtoxin, Botox in dem Fall, das Original, der einen Gruppe in die Zornesfaltenregion gespritzt und genau die gleiche Menge, also Dosis, einem anderen Arm in die Fältchen um die Augen rum. Und der stimmungsaufhellende Effekt, der ganz valide messbar ist an Depressionsskalen, ist ausschließlich bei der Gruppe messbar, die das in die Zornesfalte bekommen haben. Das ist, und es sind nicht die Querfalten, sondern es ist tatsächlich nur die Zornesfalte. Es gibt auch Untersuchungen, dass man einen ähnlichen Effekt, und das ist jetzt wichtig vom Verständnis dessen, was wahrscheinlich diese Wirkung vermittelt, dass man, wenn man da ein Tape draufklebt über Nacht auf die Glabella und daran hindert, dass die sich kontrahieren kann, dass man auch eine stimmungsaufhellende Wirkung vermitteln kann.
Ihr kennt zufällig, jetzt muss ich nochmal dazwischen gehen mit was eher populärwissenschaftlichem, das mit dem Stift im Mund kennt ihr, ne?
Ja.
Das hat sich ja dann doch über die wissenschaftliche Brille, durch die wissenschaftliche Brille dann nicht als so valide erwiesen. Es gab ja diese im Zusammenhang mit dieser Facial Feedback-Hypothese auch Daten oder Beobachtungen, dass wenn du dir einen Stift in den Mund schiebst, den möglichst weit nach hinten und dadurch
also quer quasi
die Muskeln, die Mundwinkel nach oben heben, etwas nach oben drückst, eine stimmungsaufhellende Wirkung durch dieses künstlich erzeugte Lächeln, so ein Joker-Lächeln.
Ja, wollte gerade sagen, wie das klingt nach der Joker.
Und das sah, oder das behaupten ja immer noch einige, dass das auch helfen könnte, stimmungsaufhellend. Das hat sich aber tatsächlich beim wissenschaftlicheren Hinschauen eben
nicht bewahrheitet.
Als Blödsinn erwiesen. Ne?
Also was wichtig ist vom Verständnis ist, wir haben sehr wahrscheinlich in der Glabella-Region, das ist die Muskelgruppe, die die Zornesfalte macht, die wir ja, da kommt es jetzt wieder zurück in die Evolutionsbiologie. Wir sind als Menschen einfach nicht die Schnellsten und wir sind auch nicht die Stärksten im Kampf ums Überleben. Das heißt, was wir entwickelt haben, ist ein sehr ausgefeiltes System, uns frühwarnmäßig zu orientieren, ist der Gegenüber in guter oder in böser Absicht. Und dazu haben wir gelernt, das Gesicht auszulesen, im wesentlichen Gesicht. Ja, alles andere kommt erst später. Und da gibt die mimische Ausdrucksfähigkeit einfach eine Form von nonverbaler Sprache. Ja? Wir müssen auch nicht die gleiche Sprache sprechen, um zu sehen, oh, der sieht sauer aus.
Meint der es gut mit mir oder hat der was im Schilde?
Und da hat diese Zornesfaltenregion offenbar eine herausragende Wirkung. Und das hat sich über die Jahrtausende so weiterentwickelt, dass natürlich dann, wenn ich in negativer Stimmung, aggressiv oder abwehrend bin, habe ich auch eine entsprechende Emotionslage, ja, und auch entsprechende Hormone, die dann freigesetzt werden. Und runzle dann eben diese Zornesfalte, um das dem anderen auch zu zeigen. Das hat sich so weiterentwickelt, dass ich, wenn ich runzle, offensichtlich diese Repräsentanz im Gehirn auch schon aktiviere, ohne dass da irgendwas Bedrohliches da sein muss. Und das ist sehr wahrscheinlich eine Art Rezeptor im Muskel, der, wenn er aktiviert wird, rückwirkend ins Gehirn dieses Signal abfeuert. Ja.
Und was wenn man ja ein negatives Signal ist,
Rezeptor ist, ist ja quasi die Erkennung. Propriozeptive Signale, die auf das Gehirn zurückgehen. Und was an der Stelle, und dann verlassen wir dieses Gebiet, weil das ist ja tatsächlich Psychiatrie, wirklich interessant ist, dass die Wirkung, die stimmungsaufhellende Wirkung, die messbar stimmungsaufhellende Wirkung bei der Behandlung der Zornesfalte nicht davon abhängt, dass die Zornesfalte selbst komplett verschwindet. Und das ist ein ganz anderes Messen und Herangehen als das, was wir in den primär ästhetischen Zulassungsstudien machen. Da messen wir ja, ist die Falte milder oder ganz weg als Erfolgsmerkmal. Und das ist bei der psychiatrischen Indikation überhaupt nicht die Voraussetzung dafür, dass es funktioniert. Das heißt, Patienten, die schon eine sehr tiefe, in Ruhe schon eingegrabene Zornesfalte haben, die kommen aus so einer Behandlung raus, die haben immer noch eine Zornesfalte. Die kann ja gar nicht weggehen mit einer Behandlung. Aber trotzdem ist der psychologische Effekt, der psychiatrische stimmungsaufhellende Effekt messbar, weil sich der Muskel nicht mehr aktivieren kann.
Patricia, also, ich kann mich erinnern, dass ich solche Studien schon vor mehreren Jahren auch auf verschiedenen internationalen Kongressen gehört habe. Und weißt du jetzt zufällig, warum es noch keine Zulassung gibt? Weil eigentlich müsste es nach meiner Zeitrechnung jetzt dann doch langsam schon mal von der Datenlage ausreichen, um eine echte Medikamentenzulassung für die Behandlung von mittelschwerer Depression zu geben. Gibt's hast du da Erkenntnisse?
Ja, die sind leider nicht
offiziell
mit der Öffentlichkeit
zu teilen.
Also ich bin nicht autorisiert, das zu teilen. Aber, gibt's eine ganz
aber
ganz
hast du eine Prognose, ob es demnächst auch, so wie für Migräne, gibt es ja eine Zulassung?
Nein, es wird es sicherlich. Und das ist auch in Arbeit. Ich bin auch an einem großen Projekt da beteiligt, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Aber es ist tatsächlich so, die Studien sind zum Teil dann auch nicht fortgeführt worden, die schon in der Mache waren. Und es werden etliche.
Aber nicht, weil es nicht funktioniert hat oder weil es Nebenwirkungen hatte, sondern aus strategischen Gründen.
Also strategischen Gründen, aber es wird was kommen.
Gut, das war jetzt mein Zeichen, das Thema wieder zu wechseln. Back to Nature, back to Ästhetik. Wir hatten ja über Botulinumtoxin jetzt sehr viel auch über die neurologischen Wirkungen erzählt. Aber was ist denn mit Botulinumtoxin in der Ästhetik? Schaffe ich es überhaupt, Botulinumtoxin so einzubringen, dass ich dennoch natürlich aussehe? Weil bei Botox denkt man sofort an total glatt gebügelte Stirn oder vielleicht auch Bunny Lines, die sich dann bilden oder man sieht irgendwie unnatürlich aus. Schafft man das?
No-Tox-Look, sagt Patricia dazu.
Ja, how to oder untoxed. Ganz genau. Das kann man ganz gut auch wissenschaftlich untersuchen. Da kommt man aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus der Kriminologie. Und in der Kriminologie wird Gesichtserkennung ja untersucht im Zusammenhang mit, kann jemand, den ich festgenommen habe, Komplizen identifizieren oder lügt der? Also wie kann ich sehen, ob jemand ein Gesicht erkennt oder nicht? Mhm. Also Wiedererkennbarkeit von Gesichtern. Und da hat sich herausgestellt, dass anders als die Laien ja immer denken, wenn man die Augen rauspixelt, das machen ja Prominente oft von ihren Kindern und so, dass die Augen dann gepixelt werden, dass man ein Gesicht nicht mehr erkennen kann, wenn die Augen nicht drin sind, dass das gar nicht so ist, sondern dass vor allem die Augenbrauen das Entscheidende ist für die Wiedererkennung eines Gesichts. So sieht ein Gesicht für mich wiedererkennbar und bekannt aus, ist mehr abhängig davon, dass die Augenbrauen zu sehen sind, als dass die Augen zu sehen sind. Und wenn man das jetzt etwas verfeinert, dann muss man sagen, eine Veränderung der Form der Augenbraue lässt jemand deutlich verändert aussehen. Und das ist, ehrlich gesagt, der häufigste Anfängerfehler bei einer Botulinumtoxinbehandlung. Das verändert nämlich die Form der Augenbraue. Und das lasse ich jetzt einfach mal wertfrei, nur als verändert stehen. Mhm. Meistens sieht es auch nicht wirklich besser aus, ob ästhetisch, aber alleine die Tatsache, dass es anders aussieht, als es vorher aussah, lässt denjenigen, der den Betroffenen vorher kannte, sehen, oh, das sieht jetzt getoxt aus.
Ja, ich hatte das mal bei einer prominenten Moderatorin, wo ich dachte, die hat die ganze Zeit so einen erstaunten Gesichtsausdruck. Genau. Die hat ihre Augenbrauen gar nicht mehr runterbekommen.
Ja, genau. Und häufig, also der Anfängerfehler ist einfach diese seitlich so hochgezogene Augenbraue.
Mephisto.
Oder ja, einfach diese Foxy Eyes, ja, die ja dann auch Social Media mäßig völlig in die falsche Richtung gehend propagiert worden sind. Aber, und da gibt es eben auch einen interessanten wissenschaftlichen Ansatz. Wir haben von den Betrachterbewertungen gesprochen, die nennt man Observer Ratings. Dann ist ein ganz wichtiger Bestandteil, gerade bei den Botulinumtoxin-Studien, die sogenannten Patient-Reported Outcomes, also die vom Patienten behandelten selber gemessenen psychologischen Effekte, die messen wir systematisch in den klinischen Zulassungsstudien, auch so Komponenten wie Angst und soziale Kontakte und solche Sachen, ganz wichtiger Bestandteil. Und dann gibt es eine Ebene dazwischen und das sind die Bewertungen durch Significant Others, das heißt Leute, die denjenigen kennen. Da gibt es leider nur eine ziemlich kleine Studie zu, aber die ist sehr interessant. Und die ist eben genau die Gruppe, die eigentlich am besten beurteilen kann, sieht jemand anders aus. Ich hatte mal eine Patientin, die kam und meinte, meine Kinder haben jetzt gesagt, warum hast du so kleine Berge? Und mit Bergen meinten die Kinder diese eckigen, seitlich so hochgezogenen Augenbrauen, die einfach häufig bei jemandem, der das nicht mit Fingerspitzengefühl und Vorausschau behandelt, dann als Outcome, dann ist vorne die Zornesfalte weg. Ja? Das heißt, das primäre Ergebnis ist erzielt, aber derjenige sieht ganz anders aus.
Also wir lernen, Kinder können grausam sein, aber Behandler auch.
Aber Kinder sind grausam, aber ungefiltert ehrlich.
Im Urteil, genau.
Und deswegen wahnsinnig wichtige Bewerter.
Mhm. Ganz gute Gradmesser. Und Patrizia, was du gerade gesagt hast, was uns ja immer wieder begegnet ist, weil du die Foxy Eyes ansprachst. Wir werden schon auch immer wieder mal mit Patienten Ergebniswünschen konfrontiert, von denen wir selber genau wissen, dass sie eigentlich nicht diesem Natürlichkeitsanspruch genügen, sondern dass sie dann definitiv zu einem behandelt wahrgenommenen Gesicht führen oder unnatürlich. Ich finde das auch manchmal eine schwierige Entscheidung, wie man damit umgeht. Ich bin nicht diejenige, die anderen meinen Geschmack oder mein Schönheitsideal überstülpen möchte. Aber ich halte, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Ergebnis von jahrzehntelanger Tätigkeit in der Branche, mit meiner ehrlichen Meinung auch nicht hinterm Berg und sage dann vorher, ich kann im gewissen Rahmen diesem Wunsch auch Genüge tun. Ich kann ihn nur auch gleich schon prognostizieren und voraussagen, es kann gut sein, dass Sie dann doch in 2 Wochen kommen und sagen, Sie sind darauf angesprochen worden. Was haben Sie jetzt machen lassen?
Das ist das eine. Und das andere ist, das ist nämlich dann die nächste Ebene von Wahrnehmung, dass wir zu dem, was wir sehen, dann auch soziale Attribute hinzufügen. Mhm. Ja? Das heißt, wir sehen etwas, wir entscheiden weiblich, männlich, jung, alt, ungefähr wie alt, wird dann auch nochmal so granulärer wahrgenommen, ist eine interessante Abbildung im Gehirn, die liegt nah an dem Gehirnareal, wo wir auch mathematische Fähigkeiten haben. Ja, das ist ein kalkulatorisches Wissen und Attraktivität. Und dann kommt aber zu dieser primären Erstwahrnehmung sofort das Hinzufügen von sozialen Eigenschaften. Und das heißt ja nicht umsonst Fox. Also Fuchs und Fuchs ist aus der Mythologie und als Tier kein Häschen. Ja, das heißt, es hat was
Fuchs und auch kein
listiges,
Schäfchen.
Gemeines, hintertriebenes. Und ab einem gewissen Alter macht es auch unweigerlich das Gesicht älter aussehend, als es ist. Und das ist eigentlich mein Hauptargument. Ich habe gesagt, das kann man machen. Das ist übrigens ganz einfach. Ja, das ist etwas gemein, aber ich nenne das Anfänger-Botox. Ja, das ist meine leichteste Übung. Ich sage Ihnen nur gleich, es macht alt. Und dann sind die meisten eigentlich
überzeugt.
Leicht dann sind sie überzeugt. Es macht alt. Es macht älter.
Du sagst aber trotzdem, oder ihr beide sagt, es ist möglich, Botulinumtoxin so einzusetzen, dass man zwar verjüngt oder entspannter aussieht, aber dennoch seine Natürlichkeit nicht verliert. Also ich habe mal gehört, das Beste ist, wenn man die Stirn noch leicht bewegen kann. Also es liegt ja auch an der Art der Dosierung, wie stark das Toxin letztlich dann auch wirkt. Ne?
Ja, wobei die Dosis, das ist auch der häufigste Fehler, der gemacht wird von Injektoren, die sich nicht gut auskennen und nicht viel Erfahrung haben. Man neigt dann zum Unterdosieren und die Unterdosierung führt zu einer Reihe von Problemen. Erstens mal hält dann das Ergebnis nicht lange genug, dann werden die nachgespritzt. Das Nachspritzen führt dann häufig zu dem Problem.
Überbehandlung?
Naja, nee, auch mittelfristig doch auch mal zumindest kurzfristiger Non-Response. Ja, genau.
Und also Non-Response bedeutet, man spricht nicht darauf an.
Ja, das ist wissenschaftlich gut widerlegt, dass wenn man einen Zeitfenster, ein Intervall von 3 Monaten lässt, dass das nicht in der Ästhetik auftritt. Aber wenn die ständig nach so ein Touch-up, weil es jemand einfach auf Anhieb nicht richtig hingekriegt hat, und das passiert sehr häufig, ja, dann kommen sie vorbei, dann mache ich noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da, dann sind in der Realität doch mehr Patienten, zumindest vorübergehend mal, nicht mehr keine Ansprecher mehr.
Also, und absolutes No-Go. Ja. Patienten, die dann sagen so, oh, da können wir mal erstmal mit nur ein ganz bisschen anfangen und dann komme ich in 2 Wochen und sie legen nochmal was drauf. Das lehne ich ab. Und auch abzulehnen ist, ach, ich fange mal mit der Zornesfalte an und dann können wir ja vielleicht in 2 Wochen die seitlichen Augenfältchen noch dazu machen. Auch das nicht. Dann sage ich, okay, machen wir gerne, damit sie es mal spüren. In 3 Monaten kann man dann überlegen, auch das nächste Areal dazu zu nehmen. Also unnötiger, zu kurzer Abstand sollte wirklich vermieden werden.
Ja, das ist wichtig und deswegen ist es echt wichtig, dass jemand sich gut auskennt und vor allem sein eigenes Ergebnis auch immer dann an dem Ergebnis von 2 Wochen danach abgleicht. Ja, die allermeisten Behandler sehen ja gar nicht, was am Ende rausgekommen ist. Aber wichtig ist einfach nochmal vom Verständnis, ob was natürlich wahrgenommen wird oder unverändert, ist im Wesentlichen eine nicht veränderte Augenbraue. Das hat weniger was damit zu tun, ob die tief sitzt oder ein bisschen höher. Aber wenn sie gehoben ist, darf sie nicht in einer bestimmten Partie, seitlich ist es meistens gehoben. Manchmal ist es auch so, dass die mittlere Partie zu tief runterdrückt und dadurch die Seite relativ zu hoch wirkt. Das lässt sofort verändert aussehen und damit als wahrgenommen unnatürlich und die gelernten Augen nehmen das dann natürlich auch als gebotoxt wahr.
Aber wie ist es denn mit, also wir haben über Foxy Eyes gesprochen, aber Botulinumtoxin wird ja auch immer wieder propagiert, gerade in den sozialen Medien, dass es fähig ist, ein leichtes Browlift zu erzeugen. Ja, nein, vielleicht
Finger davon lassen. Nein, kann man definitiv und kann man ja auch in Millimetern, wenn man eine saubere medizinische Dokumentation hat, kann man das dann auch zeigen. Man darf halt nur nicht nur seitlich heben. Ja, das geht dann auf Kosten der vertraut aussehenden Augenform.
Und man muss sich vorher genau Spieler und Gegenspieler in ihrer Zugkraft angucken. Man muss die Patienten einfach diese entsprechende Muskelgruppe aktivieren lassen, bestimmte Grimassen schneiden lassen, um zu sehen, wo muss ich hier exakt injizieren, um das Runterziehen der Augenbrauen ein bisschen zu
erschweren. Auf gut Deutsch, die Erfahrung macht's. Die Erfahrung des Behandlers und das Wissen um die anatomischen Gegebenheiten.
Genau, wichtiger Punkt, den ich gerade noch zu der Bilderanalyse sagen will, Patricia, die wir ja auch so als Hobby, kann man schon fast sagen, also wirklich perfektioniert haben. Wir sind akribischst in der Vorher-Nachher-Dokumentation, auch mit sehr standardisierten Methoden. Und es wird ja zunehmend auch gezeigt und uns auch angeboten, da KI-gestützte Tools einzubauen, um ein mögliches Behandlungsergebnis zum Beispiel
zu simulieren
und zu versprechen. Wir beide haben uns ja dazu relativ klar positioniert, aber vielleicht willst du dazu auch noch ein paar Punkte sagen.
Also das System, was wir verwenden, könnte das auch. Ja, man kann mit dem ja Simulationen machen. Das Gefährliche daran ist, dass die bisherigen Systeme ja von einem statischen Ausgangsbild ausgehen. Was jetzt, wenn wir bei Botulinumtoxin bleiben, das sind ja 2 wirklich ganz unterschiedliche Kategorien.
Du meinst Botulinumtoxin und Filler sind unterschiedlich.
Ja, ganz unterschiedlich in der Hinsicht auch zu bewerten. Ich erkläre es dem Patienten immer so, das ist eine Melodie, die spielt ein ganzes Orchester. Und wenn Sie möchten, dass diese Melodie von Ihrem Ausdruck wird, dass die leiser gespielt wird, dann nimmt man aus dem Orchester nicht nur 1 oder 2 Instrumente raus, sondern dann lässt man alle Instrumente, die an dieser Melodie beteiligt sind, ein bisschen leiser spielen. Und deswegen muss man analysieren, welche Instrumente das sind. Und das sind eben nie nur die Muskeln, die in der Packungsbeilage von Botulinumtoxin als die Injektionspunkte designiert sind und die man in den Anfängerkursen lernt, sondern da kommt, das ist der Beginn, aber da kommen immer Muskeln dazu, Muskelgruppen, kleine Muskelanteile von anderen darum herumliegende Muskeln, die mitkontrahieren. Und die werden, wenn man die nicht am Anfang mit
konzertieren.
Ja, genau, die spielen mit. Und wenn die anderen dann weg sind, dann sind die auf einmal wahnsinnig laut. Und genauso sieht es auch aus. Das nennt man auch einen harmonischen Discord. Mhm. Ja, also dann wird die Melodie auf einmal komisch hinterher.
Das ist dein Job hier, die verschiedenen Tonspuren immer zu leveln.
Das ist das, was unterbewusst dann vom Betrachter als
Dissonanz oder komisch, unnatürlich empfunden wird.
Komisch und unnatürlich empfunden wird.
Okay, wie ist es denn mit Fillern? Also wir haben jetzt ja sehr viel und sehr intensiv über Botulinumtoxin gesprochen. Und ich persönlich in meiner Laiensicht auf die Dinge ist ja Botulinumtoxin gegen mimische Falten. Filler sind aber für mich persönlich schon in der Lage, auch Gesichtsmerkmale grob zu verändern. Also mein bestes Beispiel ist, wenn man sich so die weltweiten Stars anguckt, Madonna zum Beispiel. Also da bin ich so erschrocken, als ich die letzten Bilder gesehen habe, weil man würde sie nicht mehr erkennen, würde man sie nicht über die letzten 10 Jahre immer mal wieder gesehen haben. Das ist für mich der Inbegriff einer unnatürlichen Behandlung. Wie kriegt man das hin oder wie kann man das wieder zurückbehandeln? Macht ihr sowas hier auch? Seht ihr sehr unnatürliche Fälle bei Fillern? Oder bleibt es bei euren Patienten, die sagen, okay, ich möchte moderat mit Fillern mich verjüngen, aber jetzt nicht mein Kinn grob verändert, die Wangen aufgepumpt, so wie die Kardashians das ja eine Zeit lang gerne gemacht haben, die jetzt auch wieder ein bisschen zurück zur Natürlichkeit gehen?
Von allem gibt es natürlich etwas. Wir sind immer schon auch Anlaufstelle gewesen für behandelte Patientinnen und Patienten, die etwas wieder auflösen lassen wollten, aus unterschiedlicher Motivation, entweder weil es ästhetisch nicht befriedigend oder zufriedenstellend war oder weil es im Gewebe dann reagiert hat oder tatsächlich im schlimmsten Fall auch mal unerwünschte Nebenwirkungen gezeigt hat. Aber dass man jetzt bemerken würde, dass Patienten vermehrt hierher kommen, sagen, alles wieder weg, so wie es in Social Media ja so ein bisschen dargestellt wird. Da sind wir, glaube ich, nicht die Hauptanlaufstelle dafür. Wir haben sicherlich früh genug auch in unsere Behandlungsangebote integriert für Patienten, die eben kein so ganz auffällig verändertes Ergebnis haben wollen, Methoden und Materialien einzuführen, die zu einer eher regenerativen und damit eher so schrittweisen Verjüngung der Haut oder Erfrischung der Haut oder Textur- und Strukturverbesserung, Elastizitätsverbesserung führen, was automatisch immer mit einer weniger starken Veränderung oder Unnatürlichkeit wahrgenommen wird.
Ja, und ich glaube, was das Celebrity-Gesichter haben natürlich eine Besonderheit, nämlich, dass man sie wirklich über so eine lange Karriere hindurch einfach im öffentlichen Auge kennt und sieht und verfolgt. Da ist auch ein Großteil natürlich absichtsvolle, bewusste Veränderung. Da will jemand auch mal seine Persona irgendwie anders ausleben oder so dabei. Das ist ein Extrembeispiel, denke ich, was oft unsere Patienten in der Regel gar nicht zutrifft. Die Celebrities, die wir behandeln, sind meistens Menschen, die sehr öffentlich sind und natürlich auf gar keinen Fall, dass wir sind ja in Deutschland, als überhaupt irgendwie behandelt wahrgenommen werden wollen. Ja, das Schwierige daran, sich einen Ruf zu erarbeiten als jemand, der unbehandelte Gesichter produziert, ist, dass diese Ergebnisse eben nicht für sich selber Werbung laufen. Ja,
die wollen ja nicht, dass man das dann.
Deswegen ist das ein langjähriges Aufbauen eines Rufs gewesen. Aber was ich sagen wollte, ist, der Hauptfehler, denke ich, der im Augenblick gemacht wird, ist gerade diese Annahme, und da trägt Social Media leider eine sehr unrühmliche, verantwortliche Rolle, die Annahme, das ist ja alles wieder rückgängig zu machen. Weil was dabei vergessen wird, sind zwei Dinge. Einmal verändert sich die Wahrnehmung von dir selber, wenn du dir sehr früh schon dieses Erlebnis gönnst, ich mache es einfach anders, wenn ich damit nicht zufrieden bin. Dieses in ein individuelles Aussehen hineinwachsen und reifen, ist ein wahnsinnig wichtiger Prozess der Persönlichkeitsbildung. Und sich gleich am Anfang quasi damit gar nicht abfinden zu wollen, sondern zu sagen, ich gehe mal lieber in eine ganz konformistische Richtung, Hauptsache ich sehe so aus wie die so und so, dann ist schon alles gut, ist psychologisch gefährlich. Aber das andere ist, dass die Annahme, dass das Gewebe, würde das vergessen, einfach falsch ist. Und je jünger das Gewebe ist, desto stimulierbarer ist es ja für diese bioregenerative Wirkung von Füllstoffen. Und das sind sie alle. Und an allererster Stelle ist da die Hyaluronsäure zu nennen. Hyaluronsäure ist der biologische Biostimulator. Viele andere sind synthetische Biostimulatoren, aber das ist ein biologischer Biostimulator über die Hyaluronsäure selbst und über seine mechanische Eigenschaft als Füllstoff, der Druck und Spannung im Gewebe auslöst. Und das junge Gewebe, so wie wir wissen, dass junges Gewebe besonders stark zu überschießender Narbenbildung neigt, das junge Gewebe reagiert darauf besonders stark. Das heißt, bei den jungen Patientinnen, sind vor allem ja Frauen, ist es in besonderer Weise unverantwortlich, da so reinzugehen, so nach dem Motto, machen wir mal. Und dann
können
wir wieder rückgängig machen. Das Gewebe vergisst es nie, was man ihm angetan hat. Und diese Verantwortlichkeit für die lange Strecke, die ist häufig einfach nicht vorhanden. Und man muss sagen, als wir angefangen haben, haben wir uns auch nicht vorstellen können, dass wir beginnen, Patienten zu behandeln, die nächsten Jahrzehnte unsere Patienten bleiben werden. Aber alle, die heute anfangen, die wissen das. Die wissen, dass das eine lange, lange, lange Karriere von Patienten ist. Also. Es ist ein Begleiten und die Verantwortlichkeit dafür, die liegt in den Händen derer, die damit anfangen.
Also Empfehlung wäre, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe zwischen den Zeilen, nicht zu früh anfangen, sehr bedacht anfangen und sich an einen Behandler, eine Behandlerin wenden, die einen selbst auch mit Bedacht begleitet. Es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr tolle Verfahren, die jetzt nichts mit Fillern zu tun haben. Das ist aber heute nicht Thema. Da wird es auch noch sicherlich Folgen zu geben, Biostimulatoren, Energien etc. Ab wann kann ich einen Filler denn besonders natürlich einsetzen?
Also ich mag den Begriff Filler schon gar nicht so gerne. Wenn wir nochmal von vorne anfangen würden, dann würden wir den nicht mehr so wählen. Ja?
Was würdest du denn sagen?
Weil Filler reduziert eine Methode unterschiedlichster sehr, sehr, sehr unterschiedlichster Natur, unterschiedlichste Materialien, unterschiedlichste Designs, ganz unterschiedliche Applikationsformen auf eine Eigenschaft, nämlich
Platzhalterfunktion,
Platzhalterfunktion, Volumen zu ersetzen oder herzustellen, wo vorher noch nicht mal was war. Das ist eine ganz grobe Verengung und das wiederum reduziert auch die Komplexität der Behandlung. Semantik, also die Lehre von der Sprache, besagt ja auch, dass die Gesamtwahrnehmung und auch die Erwartung durch einen Begriff letztlich geprägt wird. Ja, Fillen reduziert es. Wir haben injizierbare Materialien, ja, noch nicht mal Füllstoffe.
Ich finde schon den Begriff aufgespritzte Lippen ist ja auch semantisch, wenn du das so sagen willst. Da ist der Begriff schon Programm. Ja.
Das Problem ist eben, dass Filler ein gesellschaftlich gelerntes Wort ist. Mit dem kann jeder erstmal was anfangen. Das ist wie mit dem Begriff Schönheitschirurgie. Es gibt eigentlich im Prinzip gar keine Schönheitschirurgie in der Medizin. Aber jeder weiß sofort, worum es geht.
Ja.
Ich bin da voll bei euch, weil diese injizierbaren Materialien, die bestehen ja aus unterschiedlichsten Dingen. Also wir haben ja nicht nur die Hyaluronsäure, sondern Calciumhydroxylapatit. Wir haben mittlerweile auch die Polynukleotide. Wir haben Polyl-Milchsäure. Also das zählt ja alles zu dieser Kategorie. Aber alles macht unterschiedliche Dinge. Skin Booster zum Beispiel. Ne? Also die oberflächliche Durchfeuchtung der Haut, das ist ja kein Füllen in diesem Sinne. Ne?
Also, gar nicht. Und auch letztlich auch diese Contouring-Behandlung füllen ja letztlich nicht, sondern wir können bei einem nicht wirklich ausgeprägten Kinn ja durch ein injizierbares Material eine Kinnkontur erschaffen. Das ist auch kein Füller von irgendwas, was vorher nicht da war. Aber es bedingt im Prinzip eine falsche Erwartung. Erstmal wird es dem Material nicht und der Komplexität der Materialien nicht gerecht, die zum Teil wirklich biotechnologisch designt sind nach der Performance. Es wird dem Anspruch der Patienten nicht gerecht und es wird auch der Komplexität des Behandlungsvorgangs nicht gerecht, ja, weil wir eben nicht füllen, sondern wir Wir restrukturieren, wir balancieren, wir remodulieren, wir revitalisieren das alles mit injizierbaren Materialien. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, das so in eine Kategorie zu schieben. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist bei einem sehr jungen Gesicht einfach noch von wenig Defizit auszugehen in aller Regel. Und deswegen ist die Gefahr der Überstimulation und Überbehandlung einfach besonders groß.
Und trotzdem ist es nicht generell abzulehnen, dass man frühzeitig auch mit bestimmten Verfahren beginnt, gerade wenn man im präventiven Sektor unterwegs sein will. Ich würde sagen, je jünger man im Einstieg ist, desto sorgfältiger sollte man sich die Expertise der Behandlerin und des Behandlers angucken, um eben eine möglichst breite Palette auch diskutieren zu können und sich die Vor- und Nachteile und die langfristigen Folgen einer solchen Behandlung eben auch mal ganz seriös erklären zu lassen.
Also nicht blind irgendeinem Instagram, Social Media, TikTok-Trend folgen, sagen, will ich haben, will aber nicht viel dafür bezahlen, geh irgendwo hin, lass mir das machen und bin dann aber in 20 Jahren todunglücklich, dass ich das in so jungen Jahren gemacht habe, weil erst dann fängt das, manchmal rächt sich's auch sofort, aber.
Wollte ich gerade sagen. Ja.
Ganz ehrlich.
Im besten Fall aber nicht.
Ja. Wir haben da eine Anfrage von einer Hörerin bekommen, die uns nach den ersten beiden Podcast-Folgen wissen lassen hat, wie informativ und spannend sie das findet und dass sie sich wünschen würde, als junge Patientin, die noch keine Erfahrung mit injizierbarem Botulinum oder Filler hat, auch mal eine Folge, und das sollten wir vielleicht aufgreifen, das können wir hier versprechen, dass wir das machen, How to get started. Also worauf muss ich achten, wenn ich für mich als Mitte-20-Jährige jetzt entschließe, ich möchte nicht zu lange warten, bis ich merke, jetzt hätte ich vielleicht schon mal was tun sollen. Auf was sollte ich achten? Zu wem sollte ich gehen? Welche Fragen sollte ich stellen? So ein Leitfaden für Ästhetik-Einsteigerinnen können wir ja mal in eine der nächsten Podcast-Folgen aufnehmen.
Absolut. Also bin ich völlig dabei, weil ich glaube auch, dass sehr viel Unwissenheit kursiert da draußen. Und gerade wenn man seinem Typ treu bleiben möchte, aber sich dennoch begleiten lassen möchte, es gibt ja ganz tolle, softe Sachen, die man auch erstmal machen kann, die jetzt erstmal noch nichts mit Botulinumtoxin, Füllmaterialien, Injectables kann man auch dazu sagen, ne, neudeutsch, die damit jetzt erstmal nichts zu tun haben. Aber zurück zum Thema, und das ist ja heute eigentlich unser Dreh- und Angelpunkt, einmal die Natürlichkeit in der Botox-Behandlung und auch in der Füllmaterialienbehandlung. Ich versuche das Wort Filler jetzt zu umgehen. Ja, es ist schwer. Also wenn das schon so gelernt ist und drin ist, es ist schwer, sich da selbst auch umzupolen. Ne? Was ist denn bei euch in der Praxis die Nachfrage? Also wie behandelt ihr jemanden, der natürlich unbehandelt aussehen möchte, aber dennoch behandelt ist?
Also wovon man praktisch nie genug haben kann und womit man nicht übertreiben kann, ist dieser große, weite Begriff von guter Hautqualität. Mhm. Und das ist etwas, was ja nur bedingt als unmittelbare Wirkung von Botulinumtoxin und Injectables, sagt man übrigens auf Englisch. Das ist ein schöner Ausdruck, der es nicht mehr auf das Füllen reduziert, den man in Deutsch so schlecht injizierbares. Ja. Aber das nimmt so ganz gut auf. Das ist gar nicht die Primärwirkung, aber Hautqualität ist etwas, was unmittelbar zum Betrachter spricht, was sich einen selber extrem gut fühlen lässt. Good Skin Days, ja, so wie man das bei Haaren ja auch weiß. Und womit man nie auf der falschen Seite landet, wenn es gut gemacht ist. Und das wird durch diese Verengung auf Toxin und injizierbare Filler auch häufig unterschätzt. Und das ist in der 360-Grad-Behandlung unserer Patienten ein wesentlicher Baustein. Und wenn ich das so als Kreisdiagramm aufzeichnen wollte, von den Patienten, die wir über viele Jahre oder Jahrzehnte behandeln, macht das Management von guter, gesunder Haut und Hautqualität in dieser Torte wahrscheinlich einen Teil von 80% aus und nur einen kleinen machen die Botulinumtoxin und injizierbaren Materialienbehandlungen.
Wenn ich jetzt unser Zwillingsthema spielen darf, wenn du mich jetzt verdeckt eine Zahl hättest aufschreiben lassen, wie viel Prozent ich geschätzt hätte, hätte ich auch 80 geschrieben. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, wie viel Prozent sind es? 80.
Mag vielleicht aber auch eure praktische Erfahrung dran liegen, ne? Also dass ihr das hier tagtäglich ja auch an euren Patienten und Patientinnen seht.
Weil du gerade gemeint hast, sich selbst treu bleiben, gerade wenn man bei jungen Einsteigerinnen die Motivation fragt für den Entschluss, sich jetzt behandeln zu lassen, ist es ja oft so, dass sie sagen, ich bin eigentlich happy mit meinem Aussehen und meiner Haut. Was ich aber sehe, was sich bei meiner Mutter oder Großmutter schon manifestiert oder abzeichnet, dass ich dazu auch neigen könnte. Und damit natürlich genau wissen, dass sie auch ein genetisches Programm natürlich mitbringen, dass sie vielleicht für bestimmte, wir sagen prädestiniert für bestimmte Ausprägungen von Merkmalen dann anfälliger macht oder eben, dass die vorhersehbar eintreten werden. Und das ist natürlich sehr dankbar. Da kann man sehr schön auch im Vorbeugenden mit ganz, ganz subtilen Maßnahmen solchen Patientinnen dann den Einstieg in die ästhetischen Behandlungen anbieten.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, jeder Patient, jede Patientin ist sehr individuell. Die Hautalterung ist sehr individuell. Es gibt Menschen, die halten sich lange richtig, richtig gut, weil die einfach mit einer sehr guten Genetik ausgestattet worden sind. Es gibt aber auch Patienten, die sind mit 26, da beginnt ja eigentlich so die erste Hautalterung, die vielleicht noch gar nicht sichtbar ist, aber bei manchen ist das gefühlt beschleunigt. Die haben dann schon mit 29 richtig Knitterfältchen etc. Man muss das ja immer individuell betrachten. Und alles, was wir hier heute besprechen, ist natürlich auch niemals ein Ersatz für ein ärztliches Beratungsgespräch. Das ist auch uns immer ganz wichtig zu sagen. Es ist wissenschaftlich fundiert, aber natürlich nicht allgemeingültig auf jeden münzbar. Und es ist, glaube ich, auch unterschiedlich, wie Patienten auf die jeweilige ästhetische Therapie dann auch ansprechen. Also wir hatten das Thema auch schon Non-Responder zum Beispiel, wenn man zu schnell behandelt, oder es gibt ja auch natürliche Non-Responder für Botulinumtoxin, habe ich mal gelesen, aber die sind sehr mini, ne?
Also eigentlich nicht, das ist ja ein Fremdprotein. Ich hatte jetzt gerade eine Begegnung mit einem Kollegen, der gesagt hat, er hat noch nie angesprochen, den habe ich gefragt, wo waren Sie denn beim Militär? Und dann sagt er in Indien. Mhm. Also es gibt bestimmte Regionen in der Welt, wo Soldaten so eine polyvalente Vakzine, also so eine Schutzimpfung bekommen gegen alle möglichen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts vor allem und sowas, die häufig in großen Armeen und sowas dann zum Problem werden. Und da sind auch so Botulinum-Vakzinen dabei gewesen.
Spannend.
Der hat mich ganz groß angeguckt.
Wieso fragt sie mich das jetzt?
Gefragt. Ja. Aber ansonsten eine natürliche Non-Response gibt es nicht.
Okay.
Ja, das weiß man auch aus den, wissen wir vor allem aus der medikamentösen klinischen Indikationsanwendung. Also der in Deutschland immer noch 80% der Menge an Botulinumtoxin wird ja für nicht ästhetische Indikationen eingesetzt. Also Kleinstkinder ab 2 Jahren hat das Original Botox eine Zulassung. Also da wissen wir, da gibt es keine natürlichen, dass es klinisch nicht ausreicht, um das Problem zu lösen. Mhm. Das ist ja was anderes, aber dass es nicht funktioniert, das gibt es eigentlich nicht.
Jetzt hatten wir einen guten Abriss über den Ist-Zustand und der Nachfrage nach Natürlichkeit. Das ist ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, schon immer der Ist-Zustand bei den ästhetischen Patienten, zumindest in Deutschland gewesen, oder? Wenn man jetzt in andere Länder geht oder auch vielleicht auch in andere Regionen in Deutschland, da müsst ihr mir helfen, da habt ihr mehr Erfahrung, sieht es vielleicht schon wieder anders aus.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass man immer auch die Patienten anzieht, die sich irgendwie mit einem identifizieren. Das ist sehr menschlich, man fühlt sich von Menschen angezogen, von denen man glaubt, die sind einem ähnlich. Das liegt in der Natur und deswegen ziehen wir natürlich auch vor allem Gleichgesinnte an. Das liegt auch daran, wie man sich nach außen darstellt. Das, was ich nach außen porträtiere, das wird sich auch bei mir einfinden. Und wir stehen einfach auch aus Überzeugung genau für dieses. Es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die möchte sich tatsächlich mit dieser Art der Behandlung auch Attribute verleihen. Die wollen bis zu einem gewissen Grad behandelt aussehen. Und interessanterweise sieht ein sehr junges Gesicht mit so ein bisschen artifizieller Übertreibung auch immer noch gut aus. Das kann man auch messen. Wann wird es wirklich attraktivitätsschädlich?
Wann kippt die Stimmung?
Die Stimmung kippt altersabhängig. Wir haben eine relativ hohe Toleranz für so ein bisschen was Extremes. Knallrote Lippen, so extrem geschminkte Augen, fingerlange Augenlashes, ja. Wimpern, genau. Bei sehr jungen Gesichtern, wenn das jemand macht mit Mitte 50, Mitte 60, Mitte 70, Mitte 80. Okay. Wir haben durchaus Patienten, unsere schnellst wachsende Patientenklientel, nicht die größte, aber die schnellst wachsende ist 70 plus, ja. Die sehen damit dann auf einmal skurril aus, ja.
Ja, dann wird's grotesk. Also ich glaube, jeder hat jetzt ein Bild vor Augen und weiß genau, was du meinst, ja. Patricia. Und dann sieht man auch oft vielleicht auch älter aus, als man ist, oder? Wenn man es so übertreibt, ist das was Psychologisches?
Ja, also bestimmte Sachen machen älter, andere Sachen machen einfach nur bizarr aussehend und das will ja auch keiner.
Und das ist dann das, was man auch als unnatürlich eigentlich, um so wieder an den Titel anzuknüpfen, den wir der Folge gegeben haben, das wirkt dann einfach strange oder weird oder unnatürlich.
Ja gut, wenn man jetzt in andere Länder guckt, also zum Beispiel über den großen Teich in die USA, die haben ja per se schon immer ein, glaube ich, anderes optisches, ästhetisches Empfinden als wir jetzt hier in Deutschland. Ne? Also da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele. Ich glaube, da gilt es auch als eine Art Statussymbol, dass man sieht, dass man was machen hat lassen. Also wie bei uns früher der Mercedes vor der Tür, ist es bei denen
sehr segmentiert, also in bestimmten sozioökonomischen Kreisen ja, in anderen überhaupt nicht. Man kann auch da, glaube ich, aus der Ferne neigt man immer so ein bisschen zu pauschalisieren. Ja. Das kann man wahrscheinlich für die Amerikaner auch nicht. Was definitiv unter dem soziologischen Aspekt eine Rolle spielt, ist, eine sehr heterogene Gesellschaft hat ein höheres Normierungsbedürfnis, einen quasi.
So, jetzt mal die deutsche Übersetzung.
Eine sehr bunte, vielseitige Gesellschaft, auch aus vielen ethnischen Gruppen zusammengesetzte Gesellschaft, sucht einen gemeinsamen Nenner, auch ästhetisch. Und deswegen ist zum Beispiel die klassische französische raffinierte, elegante Natürlichkeit auch der Tatsache geschuldet, dass diese französische Gesellschaft eine relativ homogene ist. Ja?
Ja.
Bei uns in Deutschland übrigens auch. Deswegen darf man da auch nicht drüber urteilen. In den USA gibt es ganz interessante Untersuchungen dazu. Zwischen West- und Ostküste sind die Attribute, die als attraktiv gelten, für Frauen auch unterschiedlich. In New York gelten Frauen als erfolgreich, wenn sie im Finance-Sektor und im Business erfolgreich sind. Die haben eher so etwas maskulinere Schönheitsideale. In der Westküstenrichtung, Richtung Hollywood, wo Sex sells, sind es sehr sexualisierende Attribute. Also man
ich
muss
wollte gerade sagen,
sehr,
wir haben jetzt immer auf Lippe und Gesicht abgehoben. Wir sind noch nicht auf Brustgröße.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es ja diese Maklersendungen, die sich genau in diesem Raum abspielen. Da ist ja nichts mehr natürlich an den Darstellerinnen. Also das, man sieht das schon. Und dann gibt es auch eine Maklersendung in New York und da sehen die alle top aus.
So ist es, genau. Also das ist kommt
empfindest
auf
den, du als
ja,
top.
Empfinde ich so.
Genau,
ja,
weil es deinem Taste, deinem Geschmack oder deinem Sinn von Natürlichkeit näher kommt.
Das
und
stimmt.
Das ist eben anders, als es durch die Brille einer Westküstlerin gesehen
wird.
Ja.
Und also es geht dann ja noch einen Schritt weiter durch die Verfügbarkeit und auch dann diese Preisrange, die da mittlerweile angeboten wird, wird natürlich auch eine bestimmte extreme Ausformung des Ergebnisses als billig wahrgenommen. Ich hab jetzt ein Panel kreiert für unseren Weltkongress in Monte Carlo. Das nenne ich Make Me Look Rich. Das heißt also, wie sieht man nicht billig gemacht aus, weil das ist der nächste Schritt der Wahrnehmung. Wir gucken, wir sehen, wir entscheiden und dann machen wir soziale Verbindungen und wir haben gelernt, dass bestimmte Art von Ergebnissen einfach billig zu kriegen sind und deswegen sieht es dann auch billig aus.
Ja, genau, das geht ja ein
super spannendes
parallel
Thema.
Back to more natural looks, wie ich es von der Imkas in der letzten Folge auch erzählt habe, wird ja auch gerne so Old Money Style gleichgesetzt.
Ja. Ist das genau, wollte ich dann gerade sagen, ist Back to Nature dann gleich mit Make Me Look Rich zu setzen oder
ist das schon noch? In bestimmten sozialen Kreisen ja. Wie gesagt, es ist kontextabhängig und es gibt nicht mehr die eine Gesellschaft. So wie mir in meinem Insta-Account auch ganz andere Dinge eingespielt werden als jedem anderen. Daraus machen wir uns ja manchmal auch einen Spaß in der Mittagspause. Haben Sie davon gehört, was ist das denn für ein Trend? Ja, ich meine, mein Feed ist voll davon, meiner nicht.
Das ist so. Ja, das kommt ja immer drauf an, über was spricht man auch. Also das ist ja auch sehr beängstigend. Ne? Also wenn ich mich zu Hause unterhalte mit meinem Mann und plötzlich 3 Minuten später, er macht Instagram auf, sagt, krass, mir wird hier gerade eine Anzeige angezeigt und er hat vorher noch nie danach gesucht. Also und was sind so die eigenen Interessensgebiete? Also mir wird natürlich berufsbedingt sehr, sehr viel an diesen ganzen Themen, BBL, Russian Lips etc. angezeigt und dadurch habe ich natürlich auch für mich die Wahrnehmung, die Welt da draußen ist voll davon. Aber ist es eigentlich gar nicht. Ne? Also das war das, was du eingangs auch gesagt hast. Es kommt ja darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Und auch das beeinflusst natürlich Absolut. Das eigene Empfinden für Natürlichkeit, Unnatürlichkeit, gutes Aussehen, Attraktivität.
Und wenn man jetzt so fragt, wie kann man sich davor schützen, dass einem das passiert, würde ich sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich bewusst ist, dass jeder diesen Mechanismen unterworfen ist, dem entkommen wir nicht. Und dass man sich so eine Art Hygiene mal verordnen sollte und einfach mal rausgeht aus seinem kleinen Kreis und
Bubble.
Genau, oder Echokammer oder wie man immer das nennen möchte. Und sich einfach mal umguckt, wie die Leute woanders aussehen, was die machen und was für Themen die haben. Und dann stellt man fest, es ist nicht die Welt, sondern es ist meine kleine Welt.
Vielleicht auch mal den Fernsehkanal wechseln.
Absolut. Ja, absolut. Das ist ein schönes Fazit und ein schöner Ausgang dieser Folge heute. Liebe Patricia, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und für deine Schwester.
Weil du das ansprichst, dass sie sich so viel Zeit für uns genommen hat, Patricia, das war nicht das letzte Mal, dass
wir
uns
jetzt zusammen sind. Auf gar keinen Fall. Also ich habe so viele Fragezeichen noch in meinem Kopf, aber das würde wirklich heute den zeitlichen Rahmen sprengen.
Wir haben auch viel angeteasert, was wir dann nochmal in einzelnen Folgen sicherlich nochmal punktuell ansprechen werden. Wir freuen uns natürlich auch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer uns auf Insta einfach sagen, welche von diesen Punkten Sie besonders nochmal beleuchtet haben wollen und wozu wir uns vielleicht dann nochmal separat jemanden dazu holen, Patricia nochmal dazu holen und uns dazu äußern.
Und in den Shownotes findet ihr den Großteil der Studien, die wir heute angesprochen haben. Da setzen wir euch die Links rein. Also wenn ihr euch da weiter zu informieren wollt, einfach in die Shownotes klicken. Und ihr dürft uns auch gerne auf Insta folgen. Und da könnt ihr uns dann auch persönliche Nachrichten mit euren Fragen, Anregungen etc. schicken.
Face2Face_Ästhetik.
Findet man auch in den Shownotes. Vielen lieben Dank.
Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.
Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.